Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in.
Nun folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch.
Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Game Feature. Hier ist der Robin und ja, heute habe ich ein für mich besonderes Spiel für euch. Und zwar ist das hier eins meiner absoluten Lieblingsspiele oder besser gesagt damals eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich rede von Nier Replicant Version 1.22474487139. Damals nur unter dem Namen Nier bekannt oder auch unter dem Namen Nier Gestalt. Und warum es damals, so wie auch heute noch in dieser neuen Version, eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, das werde ich euch nun im folgenden Podcast-Test erzählen. Bei Nier, oder besser gesagt, wenn wir Nier starten, sehen wir eine nahe Zukunft, möchte ich schon fast sagen, also immer noch eine fiktive Zukunft. Wir sehen einen Jungen und seine kleine Schwester, die irgendwie ums Überleben kämpfen. Und unsere kleine Schwester hat irgendeine Krankheit. Aber wir sind in einem verfallenen Gebäude. Draußen die Welt ist auch ziemlich grau und zerstört alles. Allgemein sieht man nicht wirklich viel Leben um uns herum. Irgendwie sind wir die Einzigen. Und wir wollen uns eigentlich auf die Suche machen nach was Essbarem. Werden allerdings von Kreaturen angegriffen, die sich als Schatten herausstellen. Das sind schemenartige Wesen, die zwar einen Körper haben, aber hier und da auch teilweise durchlässig sind. Und die greifen uns an. Und natürlich versuchen wir uns und unsere Schwester zu verteidigen. Allerdings gibt es keinen richtigen Ausweg. Bis auf ein, magisches Buch, würde ich jetzt mal sagen. Und sobald dieses Buch in Berührung mit uns kommt, kommt das Spiel eigentlich jetzt richtig in Fahrt. Dieser kurze Prolog, den man da gespielt hat, spielt, glaube ich, im Jahre 2030. Deswegen meinte ich halt so in einer nahen Zukunft. Und dann, sobald man mit dem Buch in Kontakt kommt, springt man viel weiter in die Zukunft. Ich glaube, wir sind im Jahre 3300 irgendwas, irgendwie sowas um den Dreh war das, meine ich. Und ja, wir haben irgendwie die gleichen Charaktere wieder. Wir sehen uns und unsere kleine Schwester. Aber irgendwie sind sie doch ganz anders. Und unsere Schwester ist auch hier wieder von einer Krankheit befallen, würde ich sagen, zwar der sogenannten Runenpest. Und leider ist diese Krankheit tödlich. Also es ist unsere Aufgabe, ein Heilmittel zu finden, sodass unsere Schwester wieder leben kann. Auf unserer Reise finden wir dann recht schnell ein neues magisches Buch, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar Grimoire Weiß. Und dieses Buch ist, ja, gut, es ist besonders, weil es schon magisch ist, auch allein vom Charakter her. Und wir stellen fest, dass Grimoire Weiß vielleicht einen Weg finden kann, unsere Schwester zu heilen. Und somit beginnt dann unsere vielleicht lange Reise bei Nier Replicant. Was ich mit vielleicht lange Reise meine, ist, dieses Spiel ist halt schon ein bisschen älter, das merkt man bei ein, zwei Punkten. Zum einen merkt man das bei den Nebenquests. Die sind vom Design her zu 80% nur, okay, laufe hier hin, hol mir diesen Gegenstand, bringe ihn mir zurück. Oder laufe hier hin, spreche mit diesem NPC und komme dann zurück. Oder farme mir diesen Gegenstand 10-mal. Allgemein, diese Aufgaben haben wir zu häufig. Deswegen sind die ganzen Nebenquests in diesem Spiel jetzt nicht wirklich dolle. Das Schöne ist, alles ist mittlerweile vertont. Das war damals natürlich nicht der Fall, da waren nur die wichtigen Gespräche vertont. Jetzt ist hier wirklich jedes kleine Gespräch hat vertonte Zeilen bekommen, was an sich sehr schön ist. Was es aber das Questdesign nicht unbedingt besser macht. Allgemein muss man in diesem Spiel, glaube ich, schon viel Geduld besitzen, denn nicht nur die Nebenquests können viel abverlangen, sondern auch das Farmen. Wir haben verschiedene Waffen zur Auswahl, zum Gameplay komme ich gleich noch einmal. Und diese Waffen haben auch alle eine kleine Geschichte. Und wie erfahren wir die Geschichten? Indem wir die Waffen aufwerten. Dann erfahren wir zum Beispiel, dass Waffe XY von dort kommt oder mal einen Prinzen gehört hat. Aber wie werten wir die Waffen auf? Ja, indem wir Sachen farmen, damit wir dieses Material dann in die Waffen reinstecken können. Wer also alle Waffen upgradet haben möchte, braucht er halt wirklich schon zum einen sehr viel Geduld Und ja, viel Zeit würde ich einfach jetzt mal sagen. Es kostet halt schon wirklich ziemlich viele Nerven, wenn man das machen möchte. Zum Gameplay an sich, wir haben hier ein Action-Rollenspiel, was zum Glück sehr flott unterwegs ist. Damals aber das Spiel ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, es war schon ziemlich langsam, was die Kämpfe angeht. Aber jetzt haben wir hier ein sehr flottes Spiel. Wer Nier Automata gespielt hat, dem wird das sehr vertraut vorkommen. Denn das Gameplay wurde auch sehr an Nier Automata angelehnt. Was auch gut ist, denn es spielt sich wunderbar. Die Kämpfe sind wunderbar schön flott. Problem ist nur, wenn man jetzt so wie ich, gerade beim ersten Durchlauf, versucht, so viele Nebenquests wie möglich zu machen und auf normal spielt, dann hat man einfach keine Herausforderung. Anderes Problem ist dann, wenn man dann auf schwer spielt, ist es teilweise doch dann schon sehr, sehr hart. Also für schwer muss man, glaube ich, dann doch schon ein paar Level weiter sein, wobei man jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte bekommt. Ich habe jetzt meinen zweiten Spieldurchlauf gerade fertig und bin jetzt so bei 35 Stunden und bin, glaube ich, gerade auf Level 37. Ich sagte auch Spieldurchlauf. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man es mehrmals durchspielt, weil erst dann versteht man die ganze komplette Story des Spiels. Klar, der erste Durchlauf ist noch relativ normal, beim zweiten Durchlauf muss man es auch einfach nochmal durchspielen. Ab dem dritten Durchlauf gibt es dann gewisse Voraussetzungen, um das nächste Ende zu bekommen. Und es gibt immer wieder kleinere neue Szenen, die ein bisschen mehr zu verstehen geben. Zum Beispiel hat man das erste Ende einmal gesehen, ab diesem Punkt versteht man dann in Zwischensequenzen, was diese Schatten auch zu einem sagen. Das versteht man nicht im ersten Lauf, nämlich nicht. Natürlich erfährt man auch, wer diese ganzen Schatten sind, woher sie herkommen, was ich natürlich aus Spoilergründen jetzt nicht erzählen werde. Weil dieses Spiel lebt von einer Geschichte, dieses Spiel lebt von den Charakteren, die diese Geschichte erzählen. Und allgemein sind die Charaktere unheimlich gut geschrieben und man muss auch dazu sagen, sie sind unheimlich gut vertont. Gerade Kaine, eine unserer Partymitglieder, die von Laura Bailey gesprochen wird, als auch Gamora Weiss, der von Liam O'Brien gesprochen wird, haben einen unheimlich tollen Job gemacht bei diesen beiden Charakteren. Und ja. Jetzt habe ich Party erwähnt. Ja, wir reisen im Laufe des Spiels mit zwei weiteren Charakteren umher. Das ist einmal Kaine, eine junge Frau, die mit zwei Schwertern kämpft. Und wir haben Emil, der eine Art Zauberer ist. Leider können wir die beiden nicht aktiv steuern. Das hätte ich mir gewünscht, weil ich weiß, damals war ich immer noch so, okay, irgendwann kommt der Punkt, wo ich entweder Kaine oder Emil spielen kann. Das war leider nicht der Fall, sowas hätte ich mir immer noch gewünscht. Aber wir können denn so minimalistische Befehle erteilen, so nach dem Motto, okay, zieh dich jetzt ein bisschen zurück oder geh mehr auf Angriff. Was sind wirklich nur so drei Befehle und das war's dann. Also nicht, dass ihr da jetzt mehr Erwartungen bekommt. Im Kampf selber spielen wir uns. Und wir haben ja, wie gerade schon gesagt, unterschiedliche Waffen. Wir haben Zweihandschwerter, wir haben Speere, wir haben Einhandschwerter. Am Anfang des Spiels, das Spiel ist nämlich in zwei Hälften verteilt. Einmal in einer jungen Phase und einmal in einer erwachsenen Phase. Wenn wir noch als Junge unterwegs sind, können wir nur Einhandschwerter nutzen. Später dann, wenn wir vorankommen und erwachsener sind, haben wir die Zweihandschwerter als auch die Speere zur Auswahl. Natürlich sind diese drei Waffenarten komplett unterschiedlich vom Kampfwerk. Zweihandschwerter sind in der Regel recht schwer und sind langsamer, haben aber mehr Wucht. Speere haben wiederum ein bisschen mehr Schaden und sind dafür viel wendiger. Wir haben auch noch Magie. Und zwar durch Grimoire Weiß können wir Magie nutzen. Im Laufe des Spiels schalten wir da auch immer wieder verschiedene Sachen frei. Das sind einfach normale, ich sag jetzt mal, magische Geschosse, die wir schießen können. Das sind teilweise Lanzen, die wir schießen können. Wir können Phantome, sprich so ein, ich sag jetzt mal, eine Art Nahkampfangriff auf den Gegner zuschicken. Wir können auch die ganzen magischen Angriffe aufladen, sodass sie entweder stärker werden oder einen anderen Effekt bekommen, wie zum Beispiel, wenn wir das Phantom aufladen, dann breitet sich so eine Art Radius um uns auf und alles, was im Radius drin ist, wird dann einmal von unserem Phantom angegriffen. Und ja, es gibt noch eine bestimmte Sache bei dem Spiel, was zum Gameplay gehört, und zwar der Perspektivenwechsel. Das Spiel spielt mit den Perspektiven, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben in der Regel halt so eine normale Ansicht, dass wir halt von hinten oben auf unseren Charakter so ein bisschen draufschauen. Manchmal wechseln wir auf eine 2D-Ansicht, sodass wir einmal von links nach rechts kamen, so wie einen typischen Side-Scroller. Oder wir haben auch an manchen Stellen eine gewisse feste Kamera. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Anspielung auf Resident Evil ist, weil wir sind genau bei diesem Moment, wo wir die feste Kamera haben, in einem alten Anwesen unterwegs, was ein bisschen auch auf unheimliche Art dargestellt wird, wo Grimoire Weiss auch ein bisschen Bammel bekommt, weil sie und da vielleicht ein bisschen am Knatschen und am Knacken ist. Wir haben eine Art Dungeon, wo wir auch eine richtige Vogelperspektive haben, wo es dann immer noch 3D ist, aber ich kann es gerade ein bisschen schwer beschreiben, aber es ist auf jeden Fall einfach diese Vogelperspektive und wir steuern uns von oben. So viel dazu. Wir haben halt noch andere Sachen, wir können fischen. Fischen ist halt auch eine lange Nebenquest, die geht, glaube ich, 9 Teile lang. Die ersten Teile spielen halt in der Kindheit, die nächsten Teile werden im Erwachsenensein. Wir müssen halt irgendwo in der Welt rumlaufen, mit bestimmten Ködern Fisch angeln oder Fische angeln und dann wieder zum Questgeber zurück. Das Spiel hat eine überschaubare Welt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist, was das angeht, schon Open World. Es sind zwar immer wieder verschiedene Abschnitte. Das Problem ist nur, dass man gerade am Anfang hat man noch keine Schnellreise. Und auch die Schnellreise ist nicht optimal, denn die Schnellreise schaltet man im Laufe des Spiels frei und das ist ein Boot. Sprich, mit dem Boot kann man natürlich nur dort anlegen, wo halt auch eine Anlegestelle ist. Man kann also nicht überall hinreisen, wo man schon mal war. Das wäre halt irgendwo schöner gewesen, aber es passt ein bisschen besser in die Welt her, weil es dafür natürlich auch verschiedene Quests gibt. Juhu! Aber ist dieses Spiel eigentlich nur ein komplettes Remaster? Ist es ein Remake? Ist es einfach nur von neu auf alt gemacht? Jein. Also es sieht zum einen schön aus, es hat nicht mehr, es ist nicht mal das Spiel von damals, es ist wunderschön neu gemacht. Gerade auch der Soundtrack und auch die ganzen Stimmen, wie ich gerade ja schon gesagt habe, sind wunderschön. Und der Soundtrack ist meiner Meinung nach einer der besten in der ganzen Spielegeschichte. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade der Fanboy in mir rauskommt oder nicht. Aber ihr solltet da definitiv mal reinhören. Auch der wurde natürlich nochmal neu vertont. Besitzer der Special Editions des Spiels haben nochmal einen besonderen Soundtrack mit dabei, wo ich auch ein bisschen neidisch drauf bin. Ich werde mir den wahrscheinlich irgendwann nochmal selber holen. Leute, die ja, oder besser gesagt Zuhörer, die schon länger dabei sind und meine Tests kennen, die wissen ja, ich achte immer so ein bisschen auf, okay, wie sieht's aus mit Synchronisation, wie sieht's aus mit den Soundtracks, und Gott, ich liebe die Musik in diesem Spiel. Man versteht zwar kaum was davon, denn die Lieder wurden in einer Art anderen Sprache geschrieben, und zwar Amy Evans hat einen Mischmasch aus Englisch, Französisch, ich glaube Japanisch, Spanisch und ich weiß nicht, ob noch weitere Sprachen da drin sind, wahrscheinlich schon, und hat damit die Chaos-Sprache, sagen wir mal, erschaffen. Und in dieser Sprache singt sie die Lieder, die im Spiel vorkommen. An sich sind es nur 5 oder 6 Soundtracks an sich, die es dann in verschiedenen Versionen gibt, mal schneller, mal langsamer, mal actionreicher. Aber sie sind alle auf ihre Art und Weise einzigartig, was das angeht. Wir haben auch noch neue Inhalte. Ich glaube, die habe ich jetzt noch gar nicht so groß erwähnt. Zum einen, ich hatte ja schon mal gesagt, das Spiel muss man jemals durchspielen. Es gibt ein komplett neues Ende. Dieses Ende gab es damals im alten Spiel nicht. Ich glaube, das wurde nur entweder auf einem Konzert einmal enthüllt oder im Artbook damals. Da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Ich habe nämlich beides nie zu Gesicht bekommen. Oder gehört, aha. Wie man dieses Ende freispielt, sage ich euch natürlich auch nicht. Es gibt das Internet, da findet man natürlich leichter raus. Oder aber man nimmt es sich vor, selber zu spielen. Ich selber habe es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen. Aber ich weiß ja, was bis Ende D, also das ist das vierte Ende, was bis dahin ungefähr passiert. Deswegen war ich mir jetzt schon sicher, okay, ich kann diese Aufnahme machen, ich kann ein gutes Fazit für dieses Spiel liefern. Und ein weiterer neuer Inhalt ist halt, lasst mich überlegen, ich hatte es gerade, ach ja, es gibt einen komplett neuen Abschnitt in diesem Spiel. Der ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen kurz, fand ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es halt bei Ende E, also beim letzten Ende, beim fünften Ende aussieht, wie da die Voraussetzungen sind oder wie da das Gameplay aussehen wird, ob das jetzt mehrere Stunden sind oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber das, was ich bis jetzt hatte, war halt doch schon ein bisschen kurz, fand ich. Dafür war es unheimlich gut gemacht, weil es hat auch einen unheimlich coolen Bosskampf. Aber zu dem Zeitpunkt war ich auch schon so, okay, ich habe sehr viele Nebenquests gemacht, ich bin zu stark für diesen Kampf gewesen, sodass der Kampf jetzt nicht wirklich fordernd war. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr... Ja, ich glaube, ich habe einfach noch einen vierten Schwierigkeitsgrad gewünscht, und zwar etwas zwischen sehr schwer und schwer. Weil normal ist halt normal, man kommt super durch. Es gibt auch noch die Option für Leute, die einfach nur die Story erleben möchten. Auf einfach spielen, da gibt es die Autokämpfe, das ist dann halt relativ entspannt. Aber ich habe da doch schon gerne ein bisschen mehr Herausforderungen gehabt und ich hätte halt gerne irgendetwas zwischen schwer und sehr schwer gehabt. Sehr schwer gibt es mich nicht in diesem Spiel, aber ich hatte schon so manchmal Bedrängnis, oder ich habe auch schon öfters den Game Over Screen gesehen, wenn ich dann doch auf schwer gespielt habe, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das Spiel doch ziemlich gut kann. Es gibt noch eine neue Sache, und zwar theoretisch ist es der Hauptcharakter, den wir spielen. Denn bei uns damals hatten wir Vater Nier, so nenne ich ihn jetzt mal, und jetzt haben wir Bruder Nier bekommen. Denn in Japan, oder beziehungsweise das damalige Nier, ist in 2 Versionen rausgekommen, und zwar ist in Japan, hatte man damals auch, war es auch schon Nier Replikant, wir haben Nier Gestalt quasi bekommen. Und zwar war man bei Gestalt der Vater von Yona, das ist die kleine Schwester eigentlich von uns. Man war ihr Vater, und bei Replikant ist man halt der große Bruder von ihr. Und ich finde, ich weiß nicht, also es wurde zum einen so gemacht, weil man in Japan sich der Meinung war, okay, dieser junge Typ kommt bei den westlichen Spielern nicht so gut an, deswegen haben wir jetzt einen Charakter gemacht, der ein bisschen älter ist, der den Vater halt verkörpert. Deswegen haben wir Vater mir bekommen. Und ich finde ihn irgendwo auch besser, denn ich finde, die Dramatik ist irgendwie besser, wenn wir jetzt unsere kleine Tochter irgendwie beschützen müssen oder von einer Krankheit befallen müssen, als wenn wir unsere kleine Schwester heilen müssen. Ich meine, klar, es ist immer noch ein sehr dramatisches Thema, aber wenn man so darüber nachdenkt, wir haben keine Frau, beziehungsweise keine Mutter, unsere Eltern sind ja schon tot. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die Ehe wechsle. Also wenn wir Vater sind, haben wir halt nur noch unsere Tochter, unsere Frau ist tot. Wenn wir der Bruder sind, sind unsere Eltern tot. Und das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber angenommen, wir würden es nicht schaffen, unsere Schwester zu heilen. Dann ist sie zwar tot, ja, aber wir sind noch ein junger Mensch. Wir können was noch mit unserem Leben theoretisch anfangen. Klar sind das dann Ebenen, die jetzt sehr weit ins Emotionale gehen. Aber wenn wir jetzt der Vater sind und wir schaffen es nicht, unsere Tochter zu heilen, ist sie weg und wir sind immer schon älter. Ich finde, da ist diese Dramatik ein bisschen, ja, härter, und ich mochte den Vater mir halt einfach unheimlich sehr von der Dynamik, die er und Weiß an den Tag legen. Wir haben nämlich im Laufe des Spiels oder immer wieder zwischendurch auch kleine Gespräche mit den Charakteren, die während des Spiels einfach vorkommen. Die sind unheimlich schön gemacht und ich mochte die Bindung zwischen Vater Nier und Grimoire Weiß irgendwie besser. Was jetzt nicht heißt, dass die mit dem Bruder Nier schlechter sind. Nein, keinesfalls, sind immer noch super. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Präferenzsache. So, ich glaube, jetzt habe ich soweit alles gesagt. Ich schaue mir nur mal meinen Test an. Okay, ich habe noch drinstehen als Kontrapunkt Kartenmarkierung. Und zwar finde ich es halt ein bisschen ätzend, gerade wenn man halt die ganzen Nebenquests machen möchte, dass sowas nicht auf der Karte angezeigt wird. Ich meine jetzt nicht die Ziele der Quest, sondern dass man auf der Karte sieht, okay, da ist eine offene Quest, die kann ich annehmen. Oder da ist eine Quest, die ich abgeben kann. Sowas hätte ich mir sehr gerne gewünscht, weil somit musste man manche Orte einfach mehrmals im Kreis ablaufen, zu schauen, okay, habe ich jetzt alles gemacht, habe ich mit ihm gesprochen, bla bla bla. Sowas ist für mich halt, ich fand es ein bisschen ätzend, was das angeht. Und ja, ich glaube, somit habe ich alles gesagt. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich diesen Test alleine mache. Ich wollte jetzt keine anderen mit da reinziehen, weil es wäre so oder so in einem Monolog geendet. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht zu Tode gelangweilt habe, denn ich habe, wie ich sehe, jetzt schon fast 17 Minuten über dieses Spiel geredet. Oh Gott. Und ich hoffe, dass auch nicht der innere Fanboy in mir zu laut war. Und dieses Spiel hat von mir eine Wertung von 88% bekommen. Weil das Gameplay an manchen Stellen nicht so dröge, also nicht das Gameplay, sondern die Quests, die es einfach unheimlich in die Länge ziehen teilweise. Ich glaube, dann hätte ich noch ein bisschen höher gehen können, aber das hat es schon ein bisschen runtergezogen, was das angeht. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich hoffe, dass vielleicht auch der eine oder andere in Genuss dieses Spiel kommt, dass es euch auch genauso gefallen wird wie mir. Ich verabschiede mich und ich bin mir sicher, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich in einem nicht ganz so langen Podcast dann. Bis dahin und ciao, ciao.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.